were singing.
Die Leute haben immer gesungen, auf den Barrikaden, an den Feuern, überall. Es waren patriotische Lieder, Lieder, die zu Sowjetzeiten lange verboten waren. Ich erinnere mich an den Baltischen Weg. Die Leute waren sehr aufgeregt. Alle wollten dabei sein.
Es war nicht möglich, all diese Leute zu verhaften. Wir waren zu viele. Gegen so viele Menschen konnte man nichts machen.
Ihr hört Terra X History, der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und in dieser Folge geht es um die Geschichte des Baltikums. Vor fast genau 35 Jahren gab es in den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen einen ganz besonders emotionalen Moment. Am 23. August 1989 formierte sich eine Menschenkette von der estnischen Hauptstadt Tallinn über die lettische Hauptstadt Riga bis in die litauische Hauptstadt Vilnius. Die Bilder gingen um die Welt. Die Lettin Gunta Ponomarjeva und der Este Avo Kask, die ihr gerade gehört habt, waren mit dabei, als sich über eine Strecke von rund 600 Kilometern die Menschen an den Händen fassten, um gewaltfrei gegen die sowjetische Besatzungsmacht zu demonstrieren. Diese Menschenkette quer durch das Baltikum ist als baltischer Weg in die Geschichte eingegangen. Esten, Letten und Litauer standen gemeinsam auf, um ihre Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Mit dem Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 war der Weg freigemacht worden für die Annexion der drei Staaten durch die Sowjetunion. Diese sowjetische Besatzung war etwas, was die baltischen Länder viele Jahrzehnte geeint hat. Aber was ist eigentlich das Baltikum? Heute werden damit die drei Staaten Estland, Lettland und Litauen bezeichnet. Ungefähr 6 Millionen Menschen leben aktuell in der Region. Doch über Jahrhunderte gab es das Baltikum gar nicht. Es war vielmehr ein heterogenes Gebiet im nördlichen Ostseeraum, in der politische und wirtschaftliche Machtinteressen verschiedener Staaten und Herrscher aufeinanderprallten. Wir bewegen uns in dieser Folge entlang einiger der wichtigsten Ereignisse in der wechselvollen Geschichte der Region, aber es ließe sich noch viel mehr erzählen. Denn der baltische Raum ist seit Jahrtausenden Siedlungsgebiet. Am Ende der Weichselkaltzeit, vermutlich um 10.000 vor Christus, sollen mit dem zurückweichenden Eis die ersten Wildbeutergruppen in das heutige litauische Gebiet gezogen sein. Etwas später finden sich auch weiter im Norden, im heutigen Estland, Spuren von Jägern und Sammlern. Etwa ab dem 5. Jahrtausend vor Christus lebten in der Gegend Angehörige der kammkeramischen Kultur, so benannt nach ihrer typischen, mit kammförmigen Ornamenten geschmückten Keramik. Im 3. Jahrtausend vor Christus ließen sich dann Menschen im gesamten baltischen Raum nieder, die Ackerbau und Viehzucht betrieben und die ihre Keramik mit schnurförmigen Mustern verzierten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, aber warum ist das so wichtig? Naja, bei den sogenannten Kammkeramikern handelte es sich vermutlich um Vorfahren ostseefinnischer Völker. Und zu denen zählten auch die Stämme der Esten und Liven. Und von den Schnurkeramikern stammten möglicherweise jene Stämme ab, die später als Balten bezeichnet wurden. Also mehr oder weniger die Vorfahren der Letten und Litauer. Interessant ist, dass man das heute noch unterscheiden kann. Während die Esten eine sogenannte finno-ugrische Sprache sprechen, gehören Lettisch und auch Litauisch zu den indogermanischen Sprachen. In diesem Raum, im Osten der Ostsee, siedelten also seit Anbeginn ganz unterschiedliche Volksstämme. 1009 findet sich erstmals der Begriff Litua in den Quedlinburger Annalen. Die Region war damals Ziel der katholischen Mission. Allerdings schlugen die ersten Missionierungsversuche fehl. Bis ins 14. Jahrhundert hinein galten die Litauer als die letzten Heiden Europas. Im weiter nördlich gelegenen Livland sah das aber anders aus.
Es lebte ein Mann von unsträflichem Wandel, ein ehrwürdiger Greis und Priester aus dem Orden des heiligen Augustinus in dem Kloster Segeberg. Dieser kam bloß um Christi willen und nur predigenshalber mit einer Gefolgschaft von Kaufleuten nach Livland.
Berichtet uns ein gewisser Heinrich von Lettland. Der Chronist und Seelsorger kommt 1205 ins Baltikum. Der ehrwürdige Greis, den er in seiner livländischen Chronik beschreibt, ist Meinhard, der erste Bischof von Livland. Bis dahin glauben die Livländer an den Donnergott. In Yxkül, etwa 30 Kilometer vom heutigen Riga entfernt, baut Meinhard an den Ufern der Düna eine erste Kirche. und tauft eine Handvoll Livländer.
Den nächsten Winter darauf verheerten die Litauer Livland und führten sehr viele in Gefangenschaft.
Und damals haben die Livländer keine Burgen, um sich gegen feindliche Angreifer zu schützen. Meinhard schlägt ihnen deshalb vor: Ich baue euch 2 aus Stein gebaute Burgen, im Gegenzug lasst ihr euch taufen.
Demnach wurden den nächsten Sommer aus Gotland allerhand Kunst- und Steinhauer geholet. Indessen schworen die Livländer zum anderen Male, dass sie aufrichtige Glaubensgenossen sein wollen.
Dieser erste friedliche Missionierungsversuch geht gründlich schief. Als die Burgen in Öksküll und auf der Dünerinsel Holm fertig sind, denken die Livländer nicht daran, den katholischen Glauben anzunehmen.
Als das andere Schloss aber zustande war, vergaßen die Gottlosen ihres Eidschwures und haben sich selbst zum Schaden gelogen. Denn es war auch nicht ein einziger, der den Glauben annehmen wollte.
Es war dann der dritte Bischof von Livland, ein gewisser Albert von Buxhöveden, der zum Kreuzzug gegen die Heiden aufrief. Mit einer päpstlichen Kreuzzugsbulle in der Hand und einem Heer von bewaffneten deutschen und dänischen Rittern eroberte er vom Jahr 1200 an Teile des heutigen Lettlands und ließ die Bewohner zwangstaufen. Die Ritter des Schwertbrüderordens gingen dabei nicht gerade zimperlich vor. Bei den baltischen Kreuzzügen wurde geplündert und gemordet. Es wurden Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt, wenn sie sich nicht taufen lassen wollten. Die Livländer ergaben sich natürlich nicht kampflos. Genutzt hat es ihnen am Ende aber nichts. Allerdings ging der Schwertbrüderorden in seinem Missionseifer zu weit. Als ihr christliches Heer 1236 im litauischen Schaulen einmarschierte, schlugen die Litauer so gnadenlos zurück, dass fast die Hälfte der Ritter des Schwertbrüderordens umgebracht wurden. Die überlebenden Brüder wurden dann in den neu gebildeten livländischen Zweig des deutschen Ordens aufgenommen, der nun in Livland nicht nur die Missionsarbeit vollenden, sondern auch mit dem Schwert Gebiete erobern sollte. Für die nächsten gut 300 Jahre würde der deutsche Orden die Geschichte von Livland, Lettland und Estland bestimmen. In diese Zeit fällt auch der Beginn der Hanse, die im 13. Jahrhundert den Ostseehandel beherrschte. Das ging zunächst von Lübeck aus, von wo die Hansekocken beladen mit Tuch oder Salz über die Ostsee jetzt Richtung Livland ausliefen. Und die dann zurückkamen mit Pelzen, Bienenwachs oder Bernstein. 1201 hatte Bischof Albert die Stadt Riga gegründet. Auch im heutigen Tartu, das damals Dorpat hieß, oder Reval. Im heutigen Tallinn entwickelten sich aus schon bestehenden Siedlungen blühende Hansestädte. Auch viele deutsche Kaufleute ließen sich zum Beispiel in Riga nieder. Kreuzfahrer hofften auf Land und Wohlstand. So strebte der deutsche Orden nicht nur nach geistlicher Macht, sondern war auch an Geld und Einfluss interessiert. Als der Orden 1346 dem dänischen König Estland abkaufte, das war im Zuge der Kreuzzüge in dänische Hand geraten, wurde er zum größten Landbesitzer in Livland, Lettland und Estland und stand damit in Konkurrenz zum Erzbischof von Riga und den anderen Bischöfen und natürlich den Hansestädten, in denen die Ratsversammlungen das Sagen hatten. Das ist, das merkt ihr schon, eine ziemlich komplizierte Geschichte. Jedenfalls wurde die Hanse immer mächtiger, was dem deutschen Orden ganz und gar nicht passte. In Riga zum Beispiel führte das zu Kriegen zwischen der Stadt und dem deutschen Orden. Sogar zweimal. Sowohl 1330 als auch 1491 siegten die Ordensritter. Nach dem Ersten Krieg gab es einen Sühnebrief des Stadtrates von Riga, in dem er sich dem deutschen Orden unterwerfen musste. Und dann? Dann kam die Reformation.
Kann es eine lieblichere, fröhlichere und seligere Botschaft geben als die, dass Gottes Sohn auf die Erde gekommen ist, um unsere Sünden zu sühnen?
Frühsommer 1522. Der Hilfsprediger Andreas Knopgen hält eine flammende Predigt. Die Gläubigen in der St. Petri-Kirche trauen ihren Ohren nicht. Knopgen predigt gegen die Lehren der katholischen Kirche. Er ist ein glühender Anhänger Martin Luthers. Er wettert gegen den Papst, gegen die Götzenverehrung, gegen Ablasshandel.
Aber unsere Bischöfe wissen nichts Holdseliges und Geistliches, sondern nur Flüche, Verwünschungen, Bannstrahlen und Blitze von sich zu geben. Aber sie haben das Wort des Herrn vergessen. Die weltlichen Fürsten herrschen, ihr nicht also.
Damit stellt Knopke nicht nur den Papst und die römisch-katholische Kirche in Frage, sondern auch die Macht des deutschen Ordens. Zur gleichen Zeit predigen auch in anderen Kirchen Livlands Reformatoren. Als Martin Luther davon erfährt, schreibt er begeistert an die Ratsversammlung in Riga.
den auserwählten lieben Freunden Gottes, allen Christen zu Riga, Revan und Dorpat im Livland, meinen lieben Herren und Brüdern in Christo.
Eine Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Der Rat bedankt sich bei Luther.
Im Namen der gemeinen christlichen Kirche in Riga.
Das Evangelium geht auf und schreitet fort in Livland. So wunderbar ist Christus.
Der damalige Landmeister des Deutschen Ordens, Wolter von Plettenberg, bleibt zwar überzeugter Katholik, doch er sorgt sich, dass das Land auseinanderfallen könnte und toleriert deshalb den Protestantismus.
In Litauen rief der Papst zur Gegenreformation auf. In Vilnius erschienen schon 1569 die ersten Jesuiten, engagierten sich im Bildungswesen und veröffentlichten antiprotestantische Schriften. Heute ist Litauen unter anderem deshalb mehrheitlich katholisch geblieben.
Dominium Maris Baltici, die Herrschaft über das Baltische Meer,
wurde spätestens Mitte des 16. Jahrhunderts zum geflügelten Wort. Angeblich stammt es von König Sigismund, dem 2. August von Polen und Großfürst von Litauen. Er soll das während des Livländischen Krieges gegen die Russen 1563 zum ersten Mal gesagt haben. Denn Schweden, Russen, Österreicher, Sachsen und Polen und auch Litauer kämpften bis ins 18. Jahrhundert hinein in verschiedenen Kriegen und Allianzen um die Vorherrschaft in Livland, Lettland und Estland. Kurz, den nördlichen Ostseeraum, der in sehr viele kleine Herrschaftsgebiete zersplittert war. Das Gebiet des Deutschen Ordens war ja nur ein Teil davon. Nicht nur den russischen Invasoren ging es im Livländischen Krieg, der von 1558 bis 1582-83 dauerte, um die Kontrolle der reichen Hansestädte wie Riga und Reval, dem heutigen Tallinn, und damit um freien Zugang zu Ostseehäfen. Auch Litauen hatte zeitweilig hier Ambitionen. Jetzt denken vielleicht einige, was, Litauen? Ja, genau, denn Litauen, der südlichste der heutigen baltischen Staaten, hat eine ganz andere Geschichte als Estland und Lettland.
Litauen ist im Mittelalter eine Großmacht. Es erstreckt sich weit bis in die jetzige Ukraine, umfasst Teile des heutigen Belarus, Polens und Russlands. Großfürst Mindaugas, der sich 1253 krönen lässt, gilt als Staatsgründer. Großfürst Gediminas erobert 1321 Kiew und Vytautas der Große kommt Ende des 15. Jahrhunderts mit seinen Truppen sogar bis ans Schwarze Meer. Diese Expansion endet erst, als 1547 das russische Zarenreich aus dem Großfürstentum Moskau entsteht. Iwan IV. Will die Litauer zurückdrängen, aber nicht nur sie, auch den Deutschen Orden will er entmachten. 1558 fallen russische Truppen in Livland ein. Ein paar Jahre später ist das Baltikum geteilt. Der Norden Altlivlands gehört zu Schweden, der Westen geht an Dänemark, der Osten an Russland und der Süden an das neue Großfürstentum Litauen-Polen. Dieses Großfürstentum Litauen-Polen gibt es schon seit 1385. Der litauische Herrscher Jogaila besteigt damals als König Władysław II. Jagiello den polnischen Thron. Und dadurch will er seine Macht in Litauen absichern und lässt dafür sogar seine heidnischen Untertanen katholisch taufen. Doch jetzt, Mitte des 16. Jahrhunderts, hat sein Nachfahre Sigismund II. August ein echtes Problem. Denn formal ist die Union zwischen Litauen und Polen seit Ende des 15. Jahrhunderts aufgelöst. Gegen den übermächtigen russischen Zaren heißt es, schnell diese Personalunion erneuern.
Dass das polnische Königreich und das Großfürstentum Litauen einen untrennbaren Körper bilden. Einheitlich und gemeinsam ist die Republik, die aus zwei Staaten und Nationen zu einem Volk sich verband und zusammengeschmolzen ist.
Ein erneuter friedlicher Zusammenschluss. 1569 entsteht die Rzeczpospolita, der Staat beider Völker mit einem gewählten und in Krakau residierenden König. Es gibt ein gemeinsames Parlament, eine gemeinsame Münze, eine gemeinsame Außenpolitik und ein gemeinsames Verteidigungssystem. Die Königliche Republik der polnischen Krone und des Großfürstentums Litauen bleibt bis 1795 bestehen.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden die baltischen Gebiete, die wir heute als Estland, Lettland und Litauen kennen, nach und nach Teil des 1721 von Peter I. gegründeten russischen Zarenreichs. Eine Folge des Siegs gegen Schweden im Großen Nordischen Krieg, der 1700 anfing und 1721 endete. Polen-Litauen bestand noch ein paar Jahre länger, wurde dann aber zum ersten Mal im sogenannten Petersburger Vertrag vom 5. August 1772 geteilt. Dadurch fiel Litauen später, nach der letzten polnischen Teilung 1795, an das russische Zarenreich. Für die drei baltischen Länder beginnt damit eine gemeinsame Geschichte. Wenn auch nicht freiwillig. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Carsten Brüggemann. Er ist Historiker für baltische Geschichte und lehrt an der Universität in Tallinn in Estland. Hallo Carsten, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Das Baltikum, das wird ja gerne als Einheit betrachtet, so ein bisschen wie Skandinavien. Das sagt man und meint damit eigentlich gleich mehrere Länder. Jetzt schreibst du in deinem Buch Geschichte der baltischen Länder, das du zusammen mit deinem Kollegen Norbert Angermann verfasst hast. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wäre niemand auf diese Idee gekommen, das Baltikum als Einheit zu betrachten. Warum denn?
Naja, diese drei Völker, die wir heute zusammenpacken in dieses Konstrukt des Baltikums, die haben halt jeweils eine sehr, sehr unterschiedliche Entwicklung genommen. Und bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, als während des Ersten Weltkrieges diese Region unter der Militärherrschaft der kaiserlichen Wehrmacht stand, wäre niemand auf die Idee gekommen, diese Bereiche miteinander zu verbinden. Allein schon aus sehr, sehr wichtigen Gründen, nämlich die kulturelle Tradition, die in diesen Regionen herrschte. Die Litauer waren vor allem katholisch und die Esten und Letten eben protestantisch. Und da damals gerade auch im Russländischen Reich, zu dem diese Region ja damals gehörte, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Religion ein sehr entscheidendes Kriterium für die Unterscheidung von Menschengruppen gewesen ist, gehörten diese beiden Regionen einfach überhaupt nicht zueinander, also diese beiden Religionsgemeinschaften.
Direkt angehängt die Frage, wer kam denn dann auf die Idee, das zu machen und wer hat den Begriff in Anführungszeichen erfunden? Ich habe mal gelesen, Balte war ursprünglich eine Bezeichnung für die Deutschen in dieser Region, die deutsche Oberschicht. Ist das denn richtig?
Ja, also der Begriff des Balten, der stammt tatsächlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die deutsche Oberschicht in den damaligen Ostseeprovinzen des Russländischen Reiches, also ungefähr das Gebiet der heutigen Staaten Estland und Lettland, auf den Gedanken kam, weil die Strömung des Nationalismus eben auch diese Region erreichte, dass man ja untereinander durchaus eine ganze Menge gemein hat. Also die Deutschen in den drei Ostseeprovinzen Estland, Livland, Kurland, die eben heute die beiden Staaten Estland und Lettland ausmachen. Und was haben wir gemein? Das ist vielleicht dieses Baltentum. Zur gleichen Zeit aber, und das macht das eben ein bisschen kompliziert, kamen Sprachwissenschaftler auf den Gedanken, dass die lettische und die litauische Sprache etwas Gemeinsames haben. Und deswegen wurden diese Sprachen eben eingeteilt in die baltische Sprachgruppe. Also haben wir parallele Entstehung von zwei verschiedenen Bedeutungsschichten dieses Begriffs Balte. Und da die Deutschen als Besatzungsherrschaft im Ersten Weltkrieg wiederum für die gesamte Region inklusive Litauens den Begriff des Baltikums geprägt haben, weil damals die ganze Region unter der Militärverwaltung Oberost lag, kam es dann halt dazu, dass die drei autochthonen Völker wiederum auch als baltische Völker bezeichnet worden sind. Obwohl allein sprachwissenschaftlich das natürlich keinen Sinn macht, weil die Esten wiederum der finno-ugrischen Sprachgruppe zugehören. So ist das Ganze sehr komplex, sehr schwierig. Und wenn man dann noch den englischen Sprachgebrauch dazu nimmt, wo eigentlich unter Baltic der gesamte Ostseeraum verstanden wird, dann ja, ist man wirklich lost in translation.
Du hast es gerade schon angesprochen, die Deutschen spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Entwicklung des Baltikums. Die Deutsch-Balten waren über Jahrhunderte die bestimmende Oberschicht in Estland und Lettland zumindest. Wie hat sich das denn im Alltag der Menschen geäußert?
Es kommt natürlich darauf an, ob man nun über das gemeine Volk in den Städten oder das gemeine Volk auf dem Lande spricht. Die Situation für die damals sogenannten Undeutschen, was vor allen Dingen eine soziale Kategorisierung war, nicht so sehr eine ethnische, wie wir es heute verstehen würden, die sind zum großen Teil in diese städtische Wirtschaft mit einbezogen gewesen. Die haben also in niederen Berufen damals den Kaufleuten und ihrer Wirtschaft zugearbeitet, während auf dem Lande sich nach und nach eine Leibeigenschaft entwickelt hat, wie in anderen feudalen Regionen in Zentraleuropa ja auch. Allerdings, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Es ist von Gutshaus zu Gutshaus unterschiedlich gewesen, wie sich nun diese Gutsherren, die deutschen Herren, mit den jeweiligen estnischen oder lettischen Bauern vertragen haben. Mal gab es Konfrontation, mal gab es dann eher eine Kohabitation, dass die Menschen mehr oder weniger gütlich miteinander lebten. So, das ist sehr, sehr schwer, ist hier Verallgemeinerungen zu ziehen. Klar ist, dass diese soziale Spannung, die eben einer ethnischen Gegenüberstellung entsprach, dass das natürlich vom 19. Jahrhundert an sehr stark auch diesen lokalen Nationalismus dann mit befeuert hat, weil man eben nicht nur einen sozialen Gegensatz innerhalb der eigenen ethnischen Gruppe zu überwinden hatte, sondern diesen ethnischen Gegensatz eben auch nationalpolitisch aufladen konnte.
Bei Litauen sieht es ein bisschen anders aus. War das tatsächlich so, dass Polen hier eine große Dominanz, einen großen Einfluss hatte, oder gab es da noch andere Ursprünge?
Es ist sehr, sehr stark dieser polnische Einfluss. Es gab ja dieses große polnisch-litauische Commonwealth über lange Jahrhunderte in der frühen Neuzeit, der größte Flächenstaat Europas damals, von der Ostsee zum Teil bis zum Schwarzen Meer reichend, in dem es eben eine sehr, sehr große Anzahl an verschiedenen Religionen gab, aber auch eine, wie wir heute sagen, sehr, sehr ungewöhnliche Toleranz gegenüber anderen Religionen. Alle christlichen Religionen, Juden, all das lebte mehr oder weniger einigermaßen friedlich damals zusammen. Aber zur selben Zeit stellte sich eben auch so eine gewisse soziale Übermacht des polnischen Adels heraus, der sogenannten Schlachter. Und sehr viele eigentlich litauischstämmige Adlige polonisierten sich. Sie assimilierten sich an die polnische Kultur der Zeit, sodass eben auch gerade dieser Übertritt der litauischen Führungseliten in die polnische Kultur sehr stark dazu beigetragen hat, dass die Oberschicht in Litauen auf den litauischen Gebieten eben tatsächlich sehr stark polnisch geprägt war.
Was ich mich frage, vielleicht ist es auch eine sehr naive Frage, wir haben eben eine polnische Prägung in Litauen, in Estland und Lettland ist es eine deutsche Prägung. Warum ist denn das Deutsche, die deutsche Sprache, dort gar nicht mehr so präsent? Hängt das dann mit einer Zeit zusammen, über die wir gleich noch sprechen, nämlich mit der russischen Dominanz in dieser Region?
Nein, die deutsche Sprache ist im Grunde immer eine Sprache der sehr, sehr kleinen deutschen Oberschicht gewesen, die dann eben auch sehr starke kommunikative Netzwerke mit dem Mutterland sozusagen aufgebaut hat. Die estländischen und livländischen Adligen, die deutschen Adligen, die sind eben dann an deutsche Universitäten gegangen, haben dort studiert, haben dann aber eben auch im Laufe der Zeit diese Kenntnisse in den Dorfschulen und so weiter weitergegeben, aber eben großenteils auf Deutsch. Für Esten und Letten hieß das, dass wenn sie sozial aufsteigen wollten, mussten sie sich eben an die deutsche Sprache assimilieren.
Und dann kommt das russische Zarenreich. Wann und wieso wurden denn die sogenannten Ostseeprovinzen Estland und Lettland und Litauen dann Teil des russischen Zarenreichs? Und was hat das bedeutet für die künftige gemeinsame Entwicklung der Region?
Na, erstmal im 17. Jahrhundert war die Region, zumindest Estland, Lettland, protestantisch geprägt schwedisch. Sie waren Teil des schwedischen Überseereiches, wie es damals hieß, und hieß auch damals schon Ostseeprovinzen. Unter Peter dem Großen, Anfang des 18. Jahrhunderts, kam es dann eben zu der großen Auseinandersetzung um die Vorherrschaft im Ostseeraum zwischen Russland und Schweden. Und durch geschickte Politik, durch militärische Siege ist es den Russen unter Peter dem Großen damals gelungen, diese Region zu annektieren, würden wir heute sagen. Allerdings ist es eine Annexion, die tatsächlich von der lokalen Oberschicht, von den Deutschbalten in Estland, Livland und Kurland befördert worden ist. Aus dem einfachen Grunde, weil Peter der Große ihnen Privilegien garantieren konnte. Erhaltung der Religion, Erhaltung der Sprache, Erhaltung der wirtschaftlichen Vormacht in der Region. Und gerade im letzten Punkt waren die Schweden sehr stark dagegen. Die hatten teilweise Güter enteignet, um sie der eigenen Militärwirtschaft zuzuführen, Ende des 17. Jahrhunderts. Und so gab es eine starke Opposition unter den deutschen Adligen zur schwedischen Krone. Und das hat Peter der Große ausgenutzt, um dann tatsächlich im Zuge des Großen Nordischen Krieges 1710 diese Region seinem Reich einzuverleihen. Aber im Großen und Ganzen blieb die Region bis 1917, bis zum Ende des Zarenreiches, deutsch geprägt und protestantisch. Die russischen Zaren waren recht zufrieden mit der Art und Weise, wie die Deutschbalten die Region unter Kontrolle gehalten haben. Eine Region, die, wenn man sich anguckt, Landkarte, Petersburg als Hauptstadt, war natürlich strategisch exponiert am Ausläufer der Ostsee, und schon für die Verteidigung Petersburgs war das Baltikum notwendig. Und solange dort Ruhe und Ordnung herrschte, stereotypische Eigenschaften, die man mit deutscher Herrschaft verband, war alles irgendwie aus Petersburger Sicht in Ordnung.
Jetzt muss man sagen, eine Region kam etwas später hinzu beim russischen Zarenreich, nämlich Litauen, das ja sowieso immer so eine Sonderrolle spielt im Baltikum. Wir haben das jetzt schon mehrfach thematisiert. Was war denn da der Hintergrund? Warum war das so und wie kam es dazu?
Ja, der Unterschied liegt eben vor allen Dingen darin, dass die zeitliche Abfolge der jeweiligen russischen Annexion eine andere war. Im estnisch-lettischen Fall, die drei russischen Ostseeprovinzen Estland, Livland, Kurland, geschah das unter Peter dem Großen Anfang des 18. Jahrhunderts. Und im litauischen Fall, im Bereich der litauischen Region, war es die Zeit der Teilung Polens unter Katharina II. Ende des 18. Jahrhunderts. Katharina II. Hatte seit der ersten Teilung Polens 1772 immer wieder versucht, auf die Entwicklung in Polen einzuwirken, aber hat sich nie wirklich durchsetzen können. Und das allein war dann schon Grund genug für sie, der Teilung, die dann später kam, 93 und 95 zuzustimmen. Aber ab 1795 ist dann tatsächlich der gesamte Bereich, den wir heute als Baltikum definieren würden, Teil des Russländischen Reiches.
Kann sich denn in so einer Gemengelage überhaupt sowas wie ein nationales Selbstbewusstsein der einzelnen Regionen herausbilden? Ist das gelungen?
Das ist gelungen. Und zwar vor allen Dingen über Soft Power, würden wir heute sagen, ne? Also dank der Kultur. Wir kennen ja bis heute diese immer noch lebendige Tradition der Sängerfeste. Im estnischen Raum seit 1869, im lettischen Raum seit 1873 und natürlich damals sehr stark auch von Deutschen unterstützt, finanziell und ideell. Man brauchte auch, um solche Komitees, die das organisierten, um diese Komitees offiziell anerkennen zu lassen, beim russischen Innenministerium, was immer guten Deutschen zu haben, der dann eben dafür die Verantwortung trug. Denn die Russen haben von Anfang an irgendwie doch etwas skeptisch auf diese Esten und Letten geguckt, weil sie das Gespenst der Sezession, des Separatismus natürlich sehr stark gesehen haben. Und so hat man immer wieder versucht, die Deutschen zu stützen, damit die das unter Kontrolle halten, damit die Region dem Land nicht verloren geht. Aber es ist zum großen Teil eben diese immer stärker werdende kulturelle Präsenz des estnischen und lettischen Medien, Theater, Musik, die dann zu dieser Verbreiterung des Nationalgefühls geführt haben.
Ja, eine spannende Perspektive, die wir in dem Podcast hier auch noch weiter vertiefen werden. Herzlichen Dank für die Einblicke.
Ja, danke für die Einladung.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts stand in Europa ganz im Zeichen nationaler Bewegungen. Zum ersten Mal gab es zum Beispiel nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 einen deutschen Nationalstaat. In vielen Ländern entstand so etwas wie eine nationale Identität. In den baltischen Staaten, vor allem in Estland und Lettland, war das nicht anders. Eine große Rolle spielte dabei die Musik. Valdis Muktupavels ist Musikethnologe an der Universität von Lettland in Riga. Er sagt, bis ins 19. Jahrhundert wurden zu Hause vor allem Volkslieder gesungen, wie die berühmten Dainas und geistliche Lieder in der Kirche.
Aber dann kam im 19. Jahrhundert der Chorgesang ins Baltikum. Und diese Tradition war stark von den deutschsprachigen Ländern wie Preußen, Österreich oder der Schweiz beeinflusst. Es entstanden damals ähnlich wie in den deutschen Landen zum Beispiel viele Männerchöre. Aber dann hat sich das ein bisschen anders entwickelt in den baltischen Regionen. Und der Chorgesang bekam eine politische Dimension.
Schon Mitte des 19. Jahrhunderts hat es die ersten deutsch-baltischen Liederfeste gegeben, wo aber vor allen Dingen noch deutsche Volkslieder gesungen wurden oder auch Kompositionen wie etwa von Mendelssohn Bartholdy. Mit dem aufkommenden Nationalismus sagten sich einige lettische Musiklehrer, es ist Zeit, auch lettische Lieder in das Repertoire aufzunehmen. Das war in Estland genauso. 1869 gab es das erste nationale Sängerfest in Tartu und nur ein paar Jahre später, 1873, das erste nationale Sängerfest in Riga mit mehr als 1000 Sängerinnen und Sängern.
Als das erste Sängerfest 1873 in Lettland stattfand, schrieben die Tageszeitungen fantastische Dinge darüber. Sie sagten, hier sehen wir, dass die lettische Nation zusammenarbeiten kann, Schulter an Schulter, Hand in Hand, um eine große und blühende Nation zu bilden. Ich würde sagen, diese Sängerfeste wurden zu einer Art Grundstein der lettischen nationalen Identität. Was hätten andere Grundsteine sein können? Zuerst die Sprache, dann die Folklore, die damals sehr wichtig war. Lettische Volkslieder oder Dainas. Aber um eine Nation zu bilden, musst du zusammenarbeiten. Und deshalb sind diese Sängerfeste so bedeutend gewesen. Und sie sind es immer noch. Diese Sängerfeste haben eine politische, eine nationale Dimension.
Political, national dimension.
Und das gilt nicht nur in Lettland. Auch in Estland entstand durch den gemeinsamen Chorgesang eine nationale Identität.
Wenn wir an die baltischen Provinzen denken, sie gehörten damals ja zum russischen Zarenreich. Die deutsch-baltischen Ostseeprovinzen, sagte man damals. Und die Russifizierung schritt voran. Und der gemeinsame Chorgesang war ein starker Widerstand dagegen.
Diese Art von gesungenem Widerstand hörte auch nicht auf, als am 23. August 1939 Hitler und Stalin einen Pakt schlossen und die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen von der Sowjetunion besetzt wurden. Die kommunistischen Machthaber liebten die Sängerfeste als Massenevents. Nur das nationale Repertoire passte ihnen natürlich überhaupt nicht. Schon kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde 1948 das erste sowjetisch-lettische Sängerfest in Riga veranstaltet.
Sie erlaubten nur noch einen kleinen Teil des früheren Repertoires, vor allem Volkslieder. Die betrachteten sie als harmlos. Aber natürlich wurde es verboten, die Nationalhymne zu singen. Und viele nationale Lieder wurden verbannt. Dafür mussten russische Lieder gesungen werden. Und natürlich Lieder, die Stalin glorifizierten, die kommunistische Partei und solche Sachen. Die Sowjets haben diese Sängerfeste unterstützt, denn für sie war es ein Beweis dafür, dass das totalitäre System von der Bevölkerung angenommen wurde.
Man sang gemeinsam russische Propagandalieder, auch um den Zusammenhalt untereinander nicht zu verlieren. Aber der Widerstand wuchs. Schon 1985 demonstrierten die Letten, was sie von den sowjetischen Besatzern hielten. Beim Sängerfest in Riga war ein Chor der Sowjetarmee aufmarschiert.
Alle waren geschockt, dass die Besatzungsarmee bei einer so wichtigen nationalen Veranstaltung auftauchte. Und noch etwas anderes ist wichtig. Es gibt ein sehr bekanntes symbolisches Lied, das Schloss des Lichts, das bei allen Sängerfesten in Lettland gesungen wird, auch während der sowjetischen Besatzungszeit. Und das wurde 1985 auf einmal verboten.
Kurland, das Land Gottes. Die Amme des freien Volkes. Wo sind all die greisen Götter? Wo sind all die Söhne des freien Volkes geblieben?
Aber die Chöre wollten das Lied damals unbedingt singen. Und der Dirigent Harald Smetnis kam auf die Bühne und dirigierte das Schloss des Lichts. Alle konnten es auswendig singen. Und die Zuschauer haben so lange applaudiert, dass sie es noch einmal gesungen haben. Und viele Leute sagen, dass das der erste Impuls gewesen sei, über die Befreiung nachzudenken.
Das Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit war von der sowjetischen Besatzungsmacht von da an nicht mehr zu kontrollieren.
Und 1989 wurde diese Welle immer größer. Und dann gab es diesen fantastischen Event, den wir als die Menschenkette von Tallinn über Riga bis Vilnius kennen, durch alle drei baltischen Staaten.
Bis heute haben die Sängerfeste in den drei baltischen Staaten nicht nur nationale Bedeutung. 2003 wurden sie von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.
Als die sowjetische Besatzungszeit 1940 begann, sind viele Letten ausgewandert, nach Deutschland, Großbritannien, Amerika oder Australien. Und die Sowjets haben verhindert, dass es Kontakte gab. Es waren praktisch zwei halbe Nationen. Und 1990 kamen dann zum Sängerfest in Riga zum ersten Mal lettische Chöre aus Amerika, Kanada, aus Westdeutschland und sangen mit. Die zwei Hälften der Nation wurden so, symbolisch betrachtet, wieder bei diesem Sängerfest zusammengebracht.
Und diese Nation Lettland blickt genauso wie Estland und Litauen auf eine Geschichte der Unabhängigkeit zurück, die schon Anfang des 20. Jahrhunderts begann. Als das Deutsche Kaiserreich im August 1914 dem russischen Zarenreich den Krieg erklärte, standen Esten, Letten und Litauer weiterhin loyal zu Russland. Als Gegenleistung forderten sie allerdings mehr Autonomie. In allen drei Ländern wurden nationale Bewegungen immer stärker. Als der russische Zar schließlich 1917 von den Bolschewiki gestürzt wurde, war der Weg für die Unabhängigkeit frei. Den Anfang machte am 25. Februar 1918 Estland.
Estland wird in seinen historischen und ethnografischen Grenzen von heute an zu einer unabhängigen, demokratischen Republik erklärt.
Der lettische Staat wurde am 18. November 1918 durch die Vereinigung der historischen lettischen Gebiete und auf Grundlage des unerschütterlichen Willens des lettischen Volkes gegründet.
Am 16. Februar 1919. Die litauische Taryba proklamiert die Wiederherstellung eines auf demokratischer Grundlage aufgebauten, unabhängigen litauischen Staates mit der Hauptstadt Vilna und seine Abtrennung von allen staatlichen Verbindungen, die mit anderen Völkern bestanden haben.
Aber das sowjetische Russland wollte die baltischen Gebiete nicht so ohne weiteres aufgeben. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs griff die Rote Armee die drei Staaten an. Während Estland und Lettland im Osten in ständiger Konfrontation mit Russland standen, kam es im Südwesten, in Litauen, zum Krieg mit Polen um die Stadt Vilnius. Estland und Lettland konnten die Rote Armee erst 1920 stoppen und einen Frieden aushandeln. Zwischen Litauen und Polen vermittelte der Völkerbund einen Waffenstillstand. Vilnius wurde Litauen zugesprochen. Alle drei baltischen Länder gaben sich demokratische Verfassungen. Estnisch, Lettisch und Litauisch wurden zu Amtssprachen erklärt. In den Parlamenten, in Armee, Verwaltung, an Schulen und Universitäten wurden Menschen mit estnischer, lettischer und litauischer Herkunft eingesetzt. Die Wirtschaft sollte vom russischen Markt unabhängig werden und sich nach Westeuropa orientieren. Aber auch Minderheiten fanden in den neuen Staaten ihren Platz. In Estland und Lettland war die deutsche Minderheit im Parlament vertreten. Die russische Minderheit spielte zum Beispiel im kulturellen Leben in Riga eine Rolle. Die jüdische Bevölkerung wurde in Litauen mit neuen Privilegien ausgestattet. Es wurden jüdische Schulen errichtet und die kulturelle Vielfalt gefördert. Aber die Krisen der 1920er Jahre in Europa erreichten auch das Baltikum. Denkt etwa an die Weltwirtschaftskrise, die Ende 1929 begann. Antidemokratische Strömungen bekamen immer mehr Zulauf. So etablierten sich auch in Estland, Lettland und Litauen autoritäre Regime. Außenpolitisch wurde die Situation immer komplizierter. Zwar gab es verschiedene Nicht-Angriffspakte im ostmitteleuropäischen Raum zwischen Moskau und den baltischen Ländern oder auch mit Polen, aber die Situation war angespannt.
23. August 1939. Der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop landet mit einem Flugzeug in Moskau. Hitler schickt ihn persönlich dorthin. Ein Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt soll verhandelt werden. Über 7 Stunden sitzt Ribbentrop mit Stalins Außenminister Wjatscheslaw Molotow zusammen.
Im Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung in den zu den baltischen Staaten gehörenden Gebieten bildet die nördliche Grenze Litauens zugleich die Grenze der Interessenssphären Deutschlands und der UdSSR.
2 Unterschriften werden unter das geheime Zusatzprotokoll gesetzt. Es legt fest, wie Nazi-Deutschland und Sowjetrussland das östliche Europa unter sich aufteilen. Finnland, Estland und Lettland sollen an die UdSSR fallen. Litauen an Deutschland, Polen soll zwischen beiden Ländern aufgeteilt werden. Der Molotow-Ribbentrop-Pakt macht den Weg für den Zweiten Weltkrieg frei. Am 1. September 1939 marschiert die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Im Frühsommer 1940 besetzt die Rote Armee Estland und Lettland. In einem weiteren Zusatzabkommen vereinbaren Hitler und Stalin, dass auch Litauen Teil der Sowjetunion werden soll.
Nicht einmal ein Vierteljahrhundert hatte somit diese erste Unabhängigkeit der Esten, Letten und Litauer gedauert. Dann wurden sie unter Diktator Josef Stalin zu Sowjetrepubliken. Der Kreml enteignete sofort den Privatbesitz, schaltete die Medien aus und ließ Regimekritiker ermorden. Im Frühsommer 1941 kam es dann zu ersten Massendeportationen. Zehntausende Menschen wurden in Arbeitslager nach Sibirien gebracht. Darunter auch unzählige Jüdinnen und Juden.
wer das erste Deportationsjahr und den Hunger und die Kälte darin überlebt, hat große Chancen, insgesamt zu überleben. Und die Personen kommen ja dann 1945 bis 47 ungefähr zurück. Und als sie zurückkommen, denken sie, sie haben das schwärzeste Los der Kriegszeit gezogen. Und dann fangen sie erst einmal an, in Umrissen zu begreifen, was in ihren Ländern passiert sind. Und dass sie eigentlich, wenn auch unter sehr schlechten Bedingungen, dem Tod von der Schippe gesprungen sind.
Ruth Leise-Rowitz ist stellvertretende Direktorin am Deutschen Historischen Institut in Warschau und forscht zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in den baltischen Staaten. Mit dem Tod von der Schippe springen meint sie das, was passierte, als die Nationalsozialisten im Sommer 1941 das Baltikum besetzten.
Schon im Oktober 1941 sind 85% der jüdischen Bevölkerung in Litauen ermordet. In Lettland ist der Prozentsatz nicht ganz so hoch. In Estland ist ein Viertel der Juden ebenfalls ermordet worden. Und dann haben wir nachher im Spätherbst 1941 und im Winter die Situation, dass aus Deutschland Juden deportiert werden, zum Beispiel nach Riga. Und dann braucht man für sie Platz im Ghetto. Das heißt also, zuerst werden die lettischen Juden, die im Ghetto lebten, ermordet, um Platz für die deutschen Juden zu schaffen. Eine höchst makabre Situation. In Kaunas werden die Transporte, die aus dem Deutschen Reich kommen, wie zum Beispiel aus Breslau, dann sofort nach ihrer Ankunft erschossen. Andererseits haben wir auch zahlreiche Litauer und Letten, die zur Eigeninitiative greifen und Juden ermorden. Also wir haben eine Reihe von Pogrome und die Deutschen schauen dort zu, greifen nicht ein. Und es passiert also, dass in einer ganzen Reihe von Kleinstädten schon, bevor die Deutschen einmarschiert sind, die jüdischen Männer alle umgebracht werden.
Obwohl das jüdische Leben schon seit Jahrhunderten Teil der baltischen Kultur ist, wurde auch hier der Antisemitismus in den 1920er und 1930er Jahren immer stärker. Insgesamt wurden während der deutschen Besatzung mehr als 200.000 baltische Juden ermordet. Einigen ist die Flucht gelungen oder sie konnten sich verstecken. Andere haben die Zeit in den Ghettos und Konzentrationslagern überlebt, so wie die Litauerin Mascha Rolnikaite. In einem Tagebuch hielt sie die Zeit zwischen 1941 und 1945 fest. 2016 ist sie gestorben.
Sie schreit, ich soll bloß nicht zu ihr kommen. Und den Soldaten bittet sie, mich nicht durchzulassen. Weil ich noch jung sei und gut arbeiten könne. Mama, schreie ich, so laut ich kann, komm du zu mir. Sie schüttelt nur den Kopf und ruft mit einer seltsam heiseren Stimme, lebe mein Kind, wenigstens du sollst leben, nimm Rache für die Kleinen.
Wenn ich bin leben geblieben, eine von sehr, sehr wenig. Da muss ich erzählen, für die, die das selbst erzählen können, nicht. Das ist eine Pflicht. Pflicht gegen alle, die erschossen und tot sind.
Auf der anderen Seite glaube ich, dass immer noch zu wenig bekannt ist, was deutsche Soldaten, Zivilisten, Einsatzgruppenmitglieder im Zweiten Weltkrieg in der baltischen Region angerichtet haben und wie viel Leben sie auf dem Gewissen hat. Und ich finde, das ist für Deutsche auch wichtig, das in Erinnerung zu rufen.
1943 verlor die Wehrmacht die Schlacht in Stalingrad und die Rote Armee rückte wieder in den Westen vor. Im Herbst 1944 marschierte sie schließlich im Baltikum ein. Für viele noch dort lebende Letten, Esten und Litauer war das ein Trauma. 1941 hatten sie die deutsche Besatzung noch begrüßt, weil sie nicht zur Sowjetunion gehören wollten. Jetzt schien sich alles zu wiederholen. Die Menschen wollten ihre Unabhängigkeit zurück.
Wir hatten Auswahl. Die Waffe in der Hand, sterben in Freiheit oder sterben irgendwo in Sibirien, in Lagern.
Auch Alfred Kermann wollte damals nicht noch einmal in einer Sowjetrepublik leben. Gemeinsam mit anderen Partisanenkämpfern zog er sich in die Weite der estnischen Wälder zurück, um Widerstand zu leisten.
Ich lebe noch, Und ich habe nicht Verräter geworden und ich habe nicht kapituliert vor den Kommunisten.
Aber nicht nur in Estland gab es solche Guerillagruppen. Auch in Lettland und Litauen gab es sogenannte Waldbrüder. Der Historiker Dan Kosida hat ihre Geschichte erforscht.
Es gab eine ganze Reihe von kleinen, unabhängigen Gruppen. Manchmal waren es nicht einmal richtige Gruppen, sondern nur 2 bis 3 Leute aus einer Familie. Ihr Hauptziel war, sich zu verstecken und etwas zu essen zu finden. Es war ein Erfolg für sie, wenn sie überlebten. Die Idee hinter der Widerstandsbewegung war nicht unbedingt, die ganze Zeit gegen die Sowjets zu kämpfen. Die Idee war vielmehr abzuwarten und, sollte es nochmal zu einem Krieg kommen, einen Aufstand zu organisieren. Sie glaubten an die Atlantikcharta. Sie haben sich die neu geformte NATO angeschaut und gedacht, vielleicht können wir unabhängig werden, wenn wir dem Westen helfen, sollte es nochmal zu einem Krieg kommen.
Es gibt kaum verlässliche Schätzungen, wie viele Waldbrüder am Ende aktiv waren. Die meisten gab es wohl in Litauen, mit bis zu 50.000 Menschen. Aber die Waldbrüder in Litauen hatten mit denen in Estland und Lettland kaum Kontakt. Und längere Zeit in den Wäldern zu überleben, war eine Herausforderung.
Die Gruppen waren im hohen Maße davon abhängig, dass die Bauern ihnen etwas zu essen gaben. Und einer der Gründe, warum die Kollektivierung der Landwirtschaft in den baltischen Staaten viel länger dauerte, war die Existenz der Waldbrüder, die in den ländlichen Gebieten lebten. Sie verzögerten die Kollektivierung der Landwirtschaft. Etwas, was die Waldbrüder noch als Erfolg ansahen, besonders in Litauen, war die Einrichtung und Aufrechterhaltung einer Untergrundpresse. Ich finde das faszinierend. Sie kämpften für diese Idee. Und solange die Zeitungen gedruckt und verbreitet wurden, war diese Idee auch noch lebendig.
1952 war die Kollektivierung der Landwirtschaft in den baltischen Sowjetrepubliken abgeschlossen. Die Waldbrüder verloren damit ihre Lebensgrundlage. Die Bauern konnten sie nicht mehr versorgen. Als Josef Stalin am 5. März 1953 starb, hatten Litauen, Lettland und Estland schon über ein Jahrzehnt Terrorherrschaft hinter sich. Mit dem neuen Parteichef Nikita Chruschtschow änderte das Regime zwar sein Gesicht, aber es blieb eine Diktatur, an die sich die Menschen im Baltikum anpassten. Der Widerstand der Waldbrüder wurde allerdings genauso aus den Geschichtsbüchern gestrichen wie die kurze Epoche der Unabhängigkeit in den 1920er und 1930er Jahren.
Man kann natürlich nicht einfach aufhören, darüber zu reden, was vorher passiert war. Aber man kann die Geschichte umschreiben. Es gab nun also diese neue Geschichte der Esten, Letten und Litauen. Sie wären immer schon mit den Russen befreundet gewesen, aber dann kamen die schlimmen 1920er und 1930er Jahre, als die Bourgeoisie die Macht übernahm und die Menschen furchtbar gelitten hätten. Und nun kommen die Russen wieder, strecken ihre helfenden Hände aus und die Arbeiterklasse kann jetzt ein glückliches Leben führen.
Epanos ist Professorin an der Universität Tallinn und beschäftigt sich mit dem Einfluss der Sowjetzeit auf die Kulturen in den 3 baltischen Staaten.
Aber die Balten hatten das Glück, dass die Erinnerung an die Geschichte noch da war. Es gab Großeltern, denen es egal war, was die Sowjets sagten und die offen gesprochen haben. Es gab die traditionelle Kultur auf dem Land und so etwas wie Kontinuität. Während der Stalinzeit war vieles sehr restriktiv, aber später gab es mehr Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Es war nur schwierig, ins Ausland zu kommen, in einen Austausch mit anderen europäischen Nationen. Und natürlich gab es immer die Zensur. Du musstest prüfen, was du wirklich schreiben, malen oder drehen darfst.
Die 3 baltischen Staaten genossen unter sowjetischer Besatzung lange Zeit einen Sonderstatus. Kultur und Sprache sowie auch die Religion wurden in Maßen durch die Sowjetunion toleriert und sogar, wie bei den Sängerfesten, gefördert. Esten, Letten und Litauer konnten so ihre nationale Identität bewahren. Am 23. August 1989, also auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Hitler-Stalin-Pakt, kam es dann zum Baltischen Weg und der singenden Revolution, über die ihr in dieser Folge schon mehrfach etwas gehört habt. Und einer, der das hautnah miterlebt hat, ist der litauische Fernsehjournalist Albinas Pilipauskas, mit dem ich jetzt in Vilnius spreche. Hallo Albinas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, Jan. Grüß dich.
Der Weg zur Unabhängigkeit von Estland, von Lettland und Litauen war was ganz Besonderes. Da gab es eine beeindruckende Kette Millionen singender Menschen. Das ist noch bewegend, finde ich, wenn man sich das heute anschaut. Wirklich enorm erstaunlich. Was hast du denn an diesem Tag gemacht und wie hast du das erlebt?
Na, der Tag war und bleibt bis heute echt unvergesslich. Und ich selber mit meiner Frau standen auch in der Menschenkette auf einer Straße in Vilnius, die Straße, die nach Riga führte. Und Gefühl war unbeschreiblich. Jeder Mensch in der Kette stand Hand in Hand und man empfand sich gegenseitig wie Bruder und Schwester. Und das kann ich nur bestätigen. Echt unvergesslicher Tag war das. Auch rein technisch war es ein Wunder, weil damals hat es keine Kommunikation wie heute gegeben. Und litauisches Radio hat wirklich Riesenarbeit getan, weil permanent haben sie Durchsagen gesendet im Radio für die Kette, damit die Menschen die Luken ausfüllen oder beziehungsweise Orte, wo zu viele Menschen auf einer Stelle sind, damit sie sich verteilen, damit die Kette dann lukenlos gebildet wird. Und alle, fast jeder hatte in der Kette ein Kofferradio und diese Durchsagen haben dann das richtig ordentlich geregelt, dass die Kette ununterbrechlich von Vilnius bis an die lettische Grenze ging. Und dann natürlich weiter schon in Lettland und bis nach Tallinn.
Wie ging es dir denn ganz persönlich dabei? Hattest du auch Angst, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte in diesem Moment?
Nein, auf keinen Fall, weil es war so friedlich, da kann man sagen, Volksfest war es. Es hat keine Merkmale einer Protestdemo gegeben, wo die Sowjets eingreifen könnten. Das war so ein kulturelles Event, kann man sagen, oder Volksevent. Da gab es keinen Vorwand, dass jetzt irgendwas passieren soll, was Schlimmes passieren soll. Okay, da haben die einige Flugzeuge darüber geflogen, aber das war so gedacht, dass diese Flugzeuge Enthusiasten, die Piloten, die haben voll Blumen gepackt und dann über die Kette diese Blumen gestreut. Und die Piloten haben erzählt aus ihren Erinnerungen, dass ihnen verboten wurde, Fluggelände zu verlassen, aber die haben trotzdem gewagt und die haben auf eigenes Risiko das getan. Aber das Event, das Ereignis war wirklich historisch, ja. Sehr schön war es.
Etwas später ist die Situation dann doch eskaliert. Nach und nach haben sich erstmal die baltischen Länder für unabhängig erklärt, aber der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow war nicht bereit, das zu akzeptieren. Und es gab ja nach der singenden Revolution auch schon Sanktionen, zum Beispiel eine Rohstoffblockade durch die Sowjets und dann aber die endgültige Eskalation am 13. Januar 1991.
Litauen spitzt sich weiter zu. Einheiten der Sowjetarmee haben in dieser Nacht das Sendezentrum von
Kannst du uns erzählen, was damals passiert ist?
Erstmals versuchten die Sowjets mit wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen vorzugehen. Und wie heute erinnere ich mich, wie wir in Vilnius damals an den Tankstellen in Schlange gestanden sind, um die rationierte Menge von bloß 20 Liter Benzin aufzutanken. Auch viele andere Engpässe haben wir erlebt. Dann kam es schließlich aber zu einer militärischen Gewalt, weil die wirtschaftliche Blockade nicht gelungen ist, wenn man so sagen darf. Dann haben sie mit militärischer Aggression in die Nacht zum 13. Januar begonnen und russische Fallschirmjäger haben damals Fernsehzentrum und Fernsehturm besetzt. Insgesamt 14 Tote, Hunderte von Verletzten. Nur das Parlament trauten sich die Russen nicht anzugreifen, weil da die Parlamentarier sich verschanzt hatten und drumherum und das ganze Parlamentsgebäude so Tausende von Litauern gestanden sind, wehrlos, auch mit Gesang und Gebet. Und die dachten dann, dass es zu viele Opfer geben könnte und die Russen haben dann angehalten, kurz vor dem Parlamentgebäude. Und damals habe ich mit dem Gerd Ruge, er war damals ARD-Korrespondent, gerade in Vilnius gekommen für die Berichterstattung und wir haben über all das berichtet, über alle diese blutigen Ereignisse. Und Konsequenzen dessen ließen sich noch ziemlich lange warten, bis erst am 31. August 1993 der letzte Soldat Litauen verlassen hat.
Es hat am Ende dann geklappt mit der Unabhängigkeit. Die Litauer wurden unabhängig, genauso wie auch die Esten, die Letten, haben sich also nicht beeindrucken lassen von dieser letzten Machtdemonstration der Sowjetunion. Was war das damals für dich für ein Gefühl, als klar war, wir sind jetzt tatsächlich unabhängig? Und was hat das für dich ganz konkret und für deine Familie bedeutet?
Na, Alle drei baltischen Länder haben ganz genau wahrgenommen, dass es der einzige Weg ist, sich von der Sowjetunion, von Russland zu trennen, sich frei zu machen. Für mich, für meine Familie war es auch ein historischer Moment, besonders wichtiger Moment, wo wir alle von den Sklaven zu den freien Bürgern wurden.
Wenn wir auf die Epoche davor schauen, eben die Epoche der Besatzung, was hat das denn ganz konkret für dich und für dein Leben bedeutet? Wie war das unter sowjetischer Besatzung? Gab es da überhaupt Möglichkeiten, sich frei zu äußern? War es möglich, Widerstand zu organisieren?
Mit meinen 63 Jahren habe ich die Hälfte unter sowjetischer Besatzung gelebt und den Rest, die andere 30 Jahre, dann im freien Litauen gelebt. Und Begriff zu opponieren hat es damals so gut wie nicht gegeben. Beispielsweise 1984 wollten wir unsere Tochter taufen lassen in der Kirche und das haben wir geheim gemacht. Würde es jemand erfahren, dann hätten wir unsere Jobs verloren. Wir waren damals Deutschlehrer in der Schule und man durfte nicht mal in die Kirche gehen. Oder zum Beispiel sogar kurz vor der Unabhängigkeit 1989, kurz von dem baltischen Weg, ich arbeitete damals in Auslandsredaktion des litauischen Fernsehens und wir wollten mit WDR ein Doku über die kurdische Ernährung machen und dann musste ich zum Schluss schon immer noch Szenario des ganzen D-Programms für das sowjetische Auswärtige Amt vorlegen, mit Angaben, wer, womit, mit wem, warum, welche Fragen, Uhrzeit und alles andere. Natürlich war es für KGB bestimmt, dieses Programm, damit sie wissen, wo die ausländischen Journalisten sich bewegen. Und was heute so Urlaubsziel für viele Deutsche ist, kurdische Ernährung, war damals nicht so selbstverständlich, dass du einfach frei dahin fahren kannst. Das waren schon mehrere Verbote. Und bald kam natürlich die Zeit, wo die ganze Sowjetunion zu zerfallen begann und die Menschen des ganzen Baltikums schließlich getraut haben, sich in die Menschenkette zu stellen. Und in früheren Jahren wäre es kaum vorstellbar gewesen.
Jetzt gibt es schon sehr lange im Baltikum eine große russische Minderheit. Die gibt es auch nach der Besatzung dort noch. Wie ist denn der Kontakt zu den Russen bei euch im Land gewesen und wie ist er heute? Hat sich da was geändert nach dem Ende der Besatzung?
In der Sowjetzeit war uns allen vorgegeben, wir seien ein Volk, eine Nation. Russisch beherrsche ich fast wie Muttersprache, weil Russisch war überall üblich und gängig im Alltag und in manchen Bereichen sogar als Amtssprache, zum Beispiel bei der Eisenbahn, bei großen Industriebetrieben. Ja, und ich habe mehrere in Litauen wohnhafte Russen als Bekannte, ich kenne sie. Und jedoch, was wir unter Freunde verstehen, das würde ich nicht so richtig nennen, weil es ist eher eine friedliche Kohabitation mit den Russen in Litauen. Aber Freunde, na, wäre schwer, sie zu nennen. Leider sind die Russen in Litauen durch russische Propaganda so richtig komplett angepackt. Sie bleiben bei der Meinung, zum Beispiel, dass der Krieg in der Ukraine gar kein Krieg ist, sondern eine Special Operation von Putin geführt. Und leider befürworten sie das, nicht alle, aber die meisten.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Es gibt ja eine ganz klare Westbindung der baltischen Länder 2004, der Beitritt zur Europäischen Union und zur NATO. Im Osten hat man das gar nicht gern gesehen. Wladimir Putin begründet auch teilweise sein Vorgehen in der Ukraine, den Krieg in der Ukraine damit, dass die NATO sich ja immer weiter an Russland angenähert habe in Bezug auf die NATO-Osterweiterung. Und er sagt, naja, wir hatten keine andere Wahl, was natürlich eine ziemlich absurde Erklärung ist von Wladimir Putin. Hat sich denn durch diesen Krieg in der Ukraine etwas verändert im Verhältnis zu der russischen Minderheit im Land?
Na, Veränderungen gibt es kaum, aber wir haben 750 lange Grenze zu Belarus und gut 250 lange Grenze zu Kaliningrad. Und momentan ist es ruhig. Natürlich, wenn man außer Acht lässt, dass vor zwei Jahren belarussischer Diktator Lukaschenko 4000 illegale Migranten in unser Land geschoben hat. Also das war eine hybride Attacke, kann man so nennen. Und auf unseren Alltag hat es schon Auswirkung, dass wir anstatt entspannt am Grill zum Beispiel zu sitzen, uns darüber stets Gedanken machen, diskutieren, innerhalb der Familie, dem Freundenkreis. Man empfindet bestimmte emotionelle Aufregung, kann man so sagen, Ungewissenheit oder sowas Ähnliches herrscht schon vor. Und das bei Jung und Alt, da fühlt man nicht ganz so sicher.
Das ist auch der Grund oder einer der Gründe, warum die Bundeswehr jetzt demnächst in größerer Zahl in Litauen stationiert sein wird, warum die NATO kürzlich eine große Militärübung durchgeführt hat, bei der das Baltikum auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Gibt es im Land eine Angst, eine große Angst davor, dass Russland auch Litauen angreifen könnte?
Dieses Wort Angst würde ich vielleicht anders umnennen. Das ist die so bestimmte so emotionelle Aufregung, dass man nie weiß, was dem Putin in den Kopf sozusagen kommt und was er unternehmen wird. Er hat doch ja auch Ukraine gesagt, ich greife nicht an, kein Überfall, wir machen Übung, sowas an der Grenze und dann geschah es. Genauso auch in diesem Fall, wir wissen nicht, was da vorkommt und dieses Unwissen, das schafft so eine bestimmte Spannung, innerliche Spannung. Und dass die Bundeswehr im Lande ist, da befürworten mehr als 85% der Litauer und die finden das sehr gut. Generell NATO-Einsatz in Litauen, aber unter Führung der Bundeswehr, das schätzt man positiv und das ist ein positiver Moment, dass man sich ziemlich sicherer fühlt im Lande, wenn sie da sind, als ob, wenn sie nicht da wären.
Schauen wir zum Schluss von den Deutschen nochmal auf die Menschen im Baltikum. Wir haben in dieser Folge versucht zu erklären, wie viele Unterschiede es gibt zwischen Esten, Letten, Litauern, aber auch wie viele Gemeinsamkeiten. Jetzt bist du Litauer, Balte, Europäer. Was ist davon für dich am wichtigsten und vor allem warum?
Wenn wir die baltischen Länder auch einig sind in ganz vielen Sachen, bestehen manche Unterschiede schon, sowohl sprachlich, kulturell und auch in Sachen Traditionen oder Religion. Ehrlich gesagt fühle ich mich in erster Linie als Litauer, bin zugleich aber auch Balte und Europäer natürlich, da wir bereits 20 Jahre zu der EU-Familie gehören. Der baltische Weg hat uns alle so vereinigt wie nie. Und auch heute sind wir so einig wie je, besonders angesichts des Russlandskriegs gegen die Ukraine. Am wichtigsten ist für mich zum Beispiel, dass Putins Krieg in der Ukraine baldmöglichst beendet wird, weil sonst bleiben wir alle, nicht nur die Balten, sondern ganz Europa, der realen Kriegsgefahr ausgesetzt. Und das befürchte ich am meisten.
Ja, hoffen wir, dass es natürlich nicht dazu kommt und dass ihr weiterhin in Frieden leben könnt, dass wir in Europa weiterhin in Frieden leben können und dass es bald Frieden in der Ukraine gibt. Herzlichen Dank dir für deine Eindrücke.
Ja, gerne.
Nach der Unabhängigkeit haben sich die baltischen Staaten zu politisch stabilen und wirtschaftlich blühenden Demokratien entwickelt. Auch deutsche Unternehmen, gerade aus dem Bereich IT oder aus dem Energiesektor, siedeln ihre Entwicklungsabteilungen gerne im Baltikum an. Wegen der guten Infrastruktur. Vor allem im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik sind die Balten weit vorne mit dabei. Unternehmergeist wird politisch gefördert. In vielen Sektoren sind die baltischen Länder Vorreiter. Estland plant zum Beispiel, bis 2030 vollständig unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein. Die Energie soll dann nur noch von Offshore-Windkrafträdern in der Ostsee kommen. Heute reisen viele Deutsche nicht nur zu den Sängerfesten ins Baltikum, sondern auch an die Ostsee. Zum Beispiel auf die Kurische Nehrung und zum früheren Sommerhaus des Schriftstellers Thomas Mann in Nida. Heute ein Museum. Es gibt einige europäische Kulturhauptstädte, die man hier besichtigen kann. Tartu in Estland zum Beispiel, Liepāja und Riga in Lettland oder Kaunas in Litauen. Auch die litauische Hauptstadt Vilnius lohnt einen Besuch. Sie ist unter anderem für ihre Barockarchitektur berühmt. Und in Riga könnte man auf den mittelalterlichen Spuren der Hanse wandeln. Aber nicht nur Touristen könnten dort ihren Horizont erweitern, sondern auch mancher deutsche Politiker könnte eine Menge lernen. In Litauen zum Beispiel gibt es das schnellste öffentliche Internet Europas. Fast 80% aller schnellen Internetverbindungen sind hier Glasfaseranschlüsse. Und in Estland ist in der Hauptstadt Tallinn die gesamte städtische Verwaltung digital. Davon können die meisten deutschen Kommunen nur träumen. Das Regierungsprogramm, mit dem die Digitalisierung in Estland begann, heißt Tigersprung. ins Leben gerufen schon im Jahr 1996. Und natürlich ist in Estland auch in der Schule längst alles digitalisiert, sagt die estnische Bildungs- und Forschungsministerin Kristina Kallas.
Eltern, Schüler und Schule sind über diese digitale Plattform miteinander verbunden. Ich kann ganz einfach sehen, was in der Schule vor sich geht, denn über diese digitale eCool-Plattform sehe ich, dass die Lehrkräfte dort Informationen einfügen. Wir verfügen über regelmäßige Online-Daten. Den Schülern gefällt das übrigens nicht so gut, weil die Eltern ihre Noten ständig sehen. Seit 20 Jahren machen wir unsere Steuererklärungen online und seit 15 Jahren wählen wir online. Wir erledigen alles online. Also ist Papier sehr rar. Voting online and doing everything online
for 15 years. Ja, da könnten wir von Estland oder den anderen baltischen Staaten wirklich jede Menge lernen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, in eines der baltischen Länder zu reisen oder vielleicht sogar in alle drei, das geht auch umweltschonend. Nämlich mit dem Zug nach Travemünde, von da mit der Fähre über Helsinki nach Tallinn und von da aus dann weiter mit dem Zug. Oder vielleicht wart ihr ja auch schon mal da. Dann schreibt uns gerne eure Geschichten und natürlich auch wie immer eure Gedanken zu dieser Folge. Das geht per Mail, auf Terra X History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Terra X History. Dort posten wir, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Und mehr zur Geschichte der baltischen Staaten findet ihr auch in der ZDF-Mediathek. Schaut da gerne mal rein. Das hier war Terra X History, der Podcast, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren, wie immer, Janine Funke und Andrea Katt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatte Katharina Kolvenbach. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.